was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und wir sind in unserem Dreier-Team wieder zusammen hier heute für eine neue schöne Sendung mit, ich muss sagen, sehr spannenden und sehr auch intensiven Themen. Da können wir viel drüber reden heute. Deswegen erstmal hallo, herzlich willkommen, Bogeldorn Pace, Chefredakteur dieses Formates.
Moin Nico, moin Leute da draußen.
Geht's dir denn gut? Hast du irgendwie gutes Wochenende verlebt? Hast du Bock? Bist du gut vorbereitet?
Ich bin ausgeschlafen, ich bin, glaube ich, vorbereitet, ja.
Den muss man, an der Stelle ja immer betonen, dass da Base ja, also nebenberuflich ja im Hafen Container schubst, ist man immer nicht so ganz sicher, wann er schläft, wann er wach ist und zu welchem Zeitpunkt wir ihn kriegen. Entsprechend ist auch seine Motivation. Ich komme mit 3,5 Stunden Schlaf hier raus. Das heißt, Dan, schön, dass du dabei bist. Du musst mich heute retten. Du musst versuchen, mehr zu reden als ich. Kriegst du das hin?
Ja, Mahlzeit erstmal von mir. Ja, ich habe sehr, sehr viel geschlafen, weil ich lag die letzten Tage ein bisschen flach, aber jetzt spüre ich wieder, wie die Kraft zurückkommt und ich habe richtig Bock heute, denn wir haben richtig coolen Gast mit am Start, Nico. Überleitung.
Und genau das wäre nämlich jetzt mein Job. Ich freue mich wirklich persönlich, kann ich an der Stelle mal sagen, sehr, dass du heute hier bist, weil ich seit schon vielen, vielen Jahren auch ein großer Freund und Fan deiner Musik bin. Und ich aber auch gelernt habe, dass du auch gar nicht so oft gerne darüber redest, sondern gerne Musik auch reden lässt. Trotzdem freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist. Lowy, schön, dass du da bist.
Hallo, moin, vielen Dank.
Es wird gut, glaube ich, denn wir haben heute in dieser Sendung wie immer eine Themenvielfalt, die seinesgleichen sucht. Denn dieses ist der einzig wahre Hip-Hop-Podcast, den es in Deutschland gibt. Das möchte ich an dieser Stelle wieder betonen, weil wir haben Boogie Down Bass. Und der kommt mit dem ersten Thema um die Ecke und das passt auch gleich zu dir, Sloy.
Ach so, ich soll jetzt mein Thema nennen. Also ich mach mal einfach ein anderes Thema. Ich habe gelesen, dass Flair wieder gegen Shindy stichelt. Wir machen ein bisschen Gossip heute. Ach so, nee, Entschuldigung, das war ein anderes Format. Es geht um Scene. Oder wollten wir irgendwie ein bisschen Gossip machen wie alle anderen Formate? Nein.
Ja, du machst jetzt ja quasi den Gossip nur in den anderen Feldern quasi.
Ach so. Wer es vielleicht von euch mitbekommen hat, Scene postet ja auch, Scene ist ja inzwischen der Graffiti-Writer aus New York. Scene ist ja auch schon etwas über 60, aber teilt seine Kunst ja auch in den sozialen Medien, Instagram, wie kein anderer, richtig, macht da viel Action. Letzten Wochen hat er wenig gemacht, weil sich herausgestellt hat, dass er Herzprobleme hat und am 4. Januar vor einigen Wochen eine Herz-OP, eine Herztransplantation hatte. Ich denke mal, einer der schwierigsten Eingriffe, die man da haben kann, wenn man da irgendwo Probleme mit dem Körper hat. Wir wünschen natürlich alles Gute und er hat die Operation, wenn ich das in den sozialen Medien jetzt selber geschrieben habe, gut gelesen habe, ja, mehr oder minder, also gut überstanden, ist in der Genesungsphase. Mal gucken, wir verfolgen das immer weiter. Das hat mich halt so getriggert, man redet immer über die und die Leute und alle möglichen Rapper und alle, die aus dem Musikbusiness kommen und dachte, boah ey, man übersieht schnell mal eben auch die ganzen anderen Facetten der Hip-Hop-Kultur und da gehört Scene und das Graffiti-Writing ja eben auch immer dazu.
Sloy, welche Verbindung hast du zu Scene?
Ja, natürlich keine persönliche, aber es ist klar, dass ich damit aufgewachsen bin. So, das waren halt so die Anfänge, so die Einflüsse in den ersten Büchern, Filmen, so das, was man mitbekommen hat. Also ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich mich nie früher intensiv mit einem Scene-Style beschäftigt hätte und versucht hätte, den abzumalen oder irgendwie sowas.
Das muss man nämlich an der Stelle vielleicht auch nochmal in den Raum werfen. Wir nehmen hier manchmal ja so für selbstverständlich an, dass die Leute wissen, worüber wir reden. Aber Base, du jetzt bist der mit Abstand älteste von uns. Kannst du versuchen, ihn auch nochmal geschichtlich kurz einzuordnen für die, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, das in den ersten Tagen mitzuerleben?
Na, ich hatte schon gesagt, Scene aus New York, bürgerlich Richie Mirando heißt es, 1961 geboren, also jetzt ist er eben auch schon 61 Lenzen alt und kommt noch aus der Trainwriting-Szene, aus der Oldschool-Szene, vielleicht nicht einer der allerersten, doch schon sehr früh dabei gewesen und kennt noch das klassische Trainwriting in New York und von daher denke ich mal, hat ja auch eine Menge Leute getriggert, weltweit. Er wird ja auch als Godfather of Graffiti bezeichnet, glaube ich, zu Fug und Recht. Und er hat auch schon, auch wenn er mit sehr vielen recht einfachen Styles bekannt geworden ist. Wenn man seine Throw-Up, seine alten klassischen oder seinen klassischen Scene-Throw-Up kennt, dann ist der unverwechselbar. Da hat er schon für sich so eine CI, die so dermaßen reinhaut. Wenn dann sonst so ein ganz einfaches Scene-Throw-Up, das feiert jeder, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, ne, oder? Also ich finde ja auch, dass es in dieser Botschaft so drei Faktoren gibt. Die eine ist, okay, krass, über 60. Ich merke selber, dass ich schon ein bisschen älter geworden bin und ziemlich viel davon mitgekriegt habe. Das zweite ist die bittere Erkenntnis darüber, dass die Gesundheit einschlägt und die Einschläge immer näher kommen. Das haben wir auch in der anderen Welt. Und das dritte ist das, was du am Anfang schon gesagt hast. Also da mal die Frage an dich. Hast du so das Gefühl oder wie ist dein Gefühl dahingehend, über die, in Anführungsstrichen, Berichterstattung und die Wahrnehmung von dem, was im Graffiti passiert, ist die angemessen genug oder würdest du dir da mehr wünschen, dass die breite Masse mitkriegt, was passiert?
Puh, also ganz schwieriges Thema. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die letzte Zeit da auch wahnsinnig viel passiert ist und dass es auch immer leichter ist, so sich selbst darzustellen in sozialen Netzwerken als Writer. Und dass es total interessant ist, wenn man sich heute eine junge Generation selbst von illegalen Trainwritern irgendwie oder nur Straßenmalern reinzieht, die sofort mit Instagram-Accounts starten, die ihre ersten Papiersketches da hochladen, bevor sie eine Dose in der Hand hatten, dann kann das ja jeder im Prinzip selbst regeln für sich, dem das irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit ist. Und auf der anderen Seite hast du dann diese Szene, die sich möglichst wenig mediale Aufmerksamkeit wünscht, im Sinne, dass es ein öffentliches Interesse bekommt, als dass es noch mehr verfolgt wird. So. Und ich weiß nicht, also für mich ist es immer noch ein sehr intensiver Teil in meinem Leben. Also ist es für mich vielleicht auch viel mehr in einem Spotlight, als es für andere Leute ist, bei so einer, die das nicht selbst im Alltag haben und wo es vielleicht weniger Berichterstattung gibt. Aber ja, also meiner Meinung nach ist das schon die letzte Zeit auch im, also durch Leute wie One Up oder Berlin Kids oder so in der letzten Zeit wahnsinnig präsent, auch in Medien. So Arte beschäftigt sich viel damit, hat da super Formate, auch über die Geschichte des Graffiti so. Da gibt es ja super Formate inzwischen so.
Sehr guter Tipp übrigens, dieses, was bei Arte läuft. Also das ist dieses Rise of Graffiti, was mit Lars Petersen in mehreren Folgen gedreht wurde. Überragend. Wenn du keine Ahnung hast, guckst du es dir an. Und ich bin mir ziemlich sicher daran, dass du auch wahrscheinlich jede Folge gesehen hast, ne? Oder?
Bisher noch nicht, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
Ja.
Aber mich würde eine Sache interessieren, da ja Slowey ja auch ein aktiver Graffiti-Künstler ist, so wie Base, und ich würde sagen, so schon zwei Generationen aufeinander prallen hier in der Show, die aber trotzdem so den gleichen State of Mind haben. Und da gibt es ja ein richtig cooles Zitat, was Base uns ja hier auch auf unserem Themensheet präsentiert hat, nämlich, da sagt sie, dass die Gesellschaft, in der wir leben, sie Vandalen nennt, aber wir leben in der Gesellschaft als Freigeister und das macht uns zu Künstlern. Das ist etwas, was auch Base auch so ein bisschen teilt, glaube ich, und auch immer wieder mal bei anderen Graffiti-Themen auch immer wieder mal angesprochen hat. Und mich würde das interessieren, wie seht ihr beide das, Slowey und Base? Ist das so ein State of Mind, den ihr beide teilt oder seid ihr da komplett voneinander entfernt?
Fang du gern an, Base.
Klar, also ich teile das Statement auf jeden Fall, weil ich habe meine Probleme. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich mich zurechtfinden muss, aber ich habe ein großes Problem mit der Gesellschaft. Deswegen fühle ich mich in meiner klassischen Hip-Hop-Kultur einfach so wohl. Da, weil ich mich, das ist meine Blase, da kann ich mich zurückziehen. Und da diese Kreativität, die da drin steckt, die von anderen nicht verstanden wird, da kann ich dann einfach nur sagen, dass oder eine Sache, die ich dazu sagen möchte, das brannte mir gerade eben auf der Zunge, dass man Trainwriting, jetzt als kleines Beispiel, Trainwriting, glaube ich, erst dann versteht, wenn man nicht unbedingt das selber macht, aber aus dem direkten Umfeld kommt. Also jetzt irgendwie den S-Bahn-Führer, Fahrer da irgendwie oder den normalen S-Bahn, den Fahrgast irgendwie, der überhaupt nichts mit Graffiti zu tun hat oder irgendwas, damit denen das versuchen zu erklären. Man versucht ja auch vielleicht in seinem klassischen familiären Umfeld manchmal Leuten irgendwas zu erklären. Wenn das dann aber irgendwie mit ganz komischen Sachen irgendwie so kommentiert wird, dann sage ich auch mal, dann gehen bei mir auch die Klappen zu und sage, Leute, ihr fühlt mich nicht, ihr könnt mich nicht fühlen, ihr werdet mich nie fühlen. Das ist jetzt Zeitverschwendung, euch das zu erklären. Deswegen Graffiti, gerade Trainwriting, klar, soziale Medien, das kann jeder sehen, aber ich glaube, es findet dann für die Szene statt.
Ja. Und Slowy? Also dem kann ich mich grundsätzlich anschließen. Also diesen, also besonders Wert auf den Begriff Künstler lege ich in der Hinsicht nicht mehr so. Also ich habe Kunst und Design studiert und mir hätte es freigestanden, einen Weg zu wählen, der mich in der gesellschaftlichen Sicht als Künstler irgendwie akzeptiert dastehen lässt. Und ich habe mich bewusst für etwas anderes entschieden. Für mich ist das so, also ich mag diese Perspektive nicht zu sagen, ja, das ist Kunst, aber sobald es ums Throw-up geht oder ein Tag, ist da keine Kunst mehr drin, dieses gesellschaftliche Ding. Und auch so das Wirtschaftliche irgendwie, die Leute sind alle irgendwie, wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, also die Gentrifizierung von Vierteln wie das Schanzenviertel. Jeder Hausbesitzer ist froh, wenn erst die armen Künstler hinziehen, diese Entwicklung stattfindet, die sich kein anderes Viertel leisten können, dann machen sie das Viertel bunt, dann kommen die Investoren und verkaufen es teuer oder vermieten es teuer an die Leute, die es fancy finden, da ihren Kaffee zu trinken. Und das ist mir immer noch so ein Dorn im Auge, so dass es Leute gibt, die wirtschaftlich davon profitieren, dass da auch Tags und Throw-Ups an den Wänden sind oder sei es Plakate, was weiß ich nicht was. Und dann aber trotzdem, dass meist die gleichen Leute sind, die dem Ganzen irgendwie diese Kunstform aberkennen wollen. Also das ist bei mir immer so ein Zwiespalt da drin.
Ich denke mal, da bin ich mit Slowy tatsächlich auf mehr als einer Wellenlänge. Ihr wisst ja selber, dass mich der Begriff Kunst irgendwie schon immer gestört hat und ich mit dem Begriff so, weil er mich zu sehr an die klassische Gesellschaftsform erinnert, ausbeuterisch, dass er so benutzt wird. Ich sehe mich selber auch nicht als Künstler, ich sehe mich als Hip-Hop-Aktiver, Hip-Hop-Aktiver, Hip-Hop-Kreativer, der etwas schafft, ob jemand damit zufrieden ist oder nicht, wie er es am Ende nennt. Aber mich irgendwie auch, wenn mich jemand als Künstler nennt, versuche ich das eigentlich auch immer, auch nicht zu erklären, aber schon zu verneinen. So.
Ja, es ist, ich finde, was das angeht, quasi im Graffiti auch nochmal eine andere Diskussion und ein anderes Thema als in Zweifel wahrscheinlich sogar, also Hip, im Rap sowieso, aber auch im Tanzviertel von Hip-Hop ja auch noch eine andere Entwicklung, die sich früher dahingehend geöffnet hat, was das Ganze angeht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und solange es solche Legenden wie Scene gibt, die dafür sorgen, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, wo es angefangen hat und wie der Weg von damals bis heute ist, glaube ich, findet auch jeder, der Zugang dazu findet, seinen eigenen Schlüssel dafür, wie man damit umgeht. Und dann geht auch irgendwann etwas nicht verloren. Zumindest habe ich immer diese vielleicht fast ein bisschen romantische Hoffnung, dass das dazu führt.
Ich finde es auch cool, dass er wirklich immer noch dabei ist. Ich meine, in Deutschland gibt es auch schon einige, die weit, ich bin auch über 50. Mirko Machine hat mit fast 50 oder kurz vor seinem 50. wieder richtig angefangen, richtig zu malen, viel zu malen. Es ist einfach cool, dabei zu sein. Er hat ja auch in seinem Instagram-Bericht, hat ja auch Scene gesagt, irgendwie, ich muss einfach noch ein Bild malen, das ist mein letztes Bild, bevor ich, oder noch ein aktuelles Bild, bevor die Operation stattfindet. Irgendwie, Graffiti ist mein Leben, ich kann nicht ohne. Das ist schon ein cooles Statement zu sagen, ey, das ist einfach mein Ding, da klammer ich mich dran, da halte ich mich fest. Till I die, finde ich eine coole Nummer.
Ja, man muss dazu ja auch sagen, dass, also, was diesen Legendenbereich angeht, ist ja auch wirklich so die Anfänge der New Yorker Hip-Hop-Kultur waren. Also die Writer waren auf jeden Fall von Anfang an da und das sind jetzt einfach viele Leute, die irgendwie in den 60ern sind und von auch ja viele schon von denen gestorben sind irgendwie, wo man auch an der Stelle vielleicht mal sagen muss, irgendwie wenn ein paar Kids zuhören oder so, fangt rechtzeitig an mit Masken zu malen. Die Dosen heute sind ein anderer Schlag als das, was sie damals noch verwendet haben, aber so viel, wie die in ihrem Leben schon gemalt haben müssen. Also wenn man mit irgendwie 15 anfängt und jetzt 65 ist und 50 Jahre lang diese Gase inhaliert hat. Ich will mir da kein Urteil anmaßen, aber ich glaube, also ich kenne es selbst aus dem Freundeskreis von Leuten, die in den 30ern sind, die viel gemalt haben, dass da schon teilweise echt Lungenschäden vorhanden sind und da sollte man auf jeden Fall aufpassen.
Ja, definitiv. Aber in diesem Sinne, von unserer Seite, glaube ich, das Wichtigste für den Moment, gute Besserung, alles Gute und hoffen wir, dass er uns noch sehr lange erhalten bleibt, um auch weiterhin als Name für einen Teil der Geschichte zu stehen, den wir heute auch immer noch schätzen. Und damit auch die nächste junge Generation vielleicht irgendwas hat, wo sie, wenn sie dann Interesse daran haben und vielleicht auch von sowas wie diesem kleinen süßen Format hier darauf hingewiesen werden, sich damit beschäftigen. Die musikalische Untermalung in diesem Rahmen macht immer der Mann mit dem D und J vor seinem Namen. Ich nicht. Aber ich wüsste auch gar nicht, was jetzt der passende Song wäre. Was hast du gewählt?
Ja, in dem Fall hat der Boogie Down Bass mir schon eine Vorlage gegeben. Sepp Rocksky ist jetzt dran, a.k.a. Akim Walter. Grüße gehen raus Richtung MC Records. Ja, wir sind jetzt in den End-90ern. Es gibt eine Maxi, die rausgekommen ist auf MC Records All City, heißt der Track. Und gefeatured wird Scene mit ein paar Sprachsamples. Richtig cooler Song.
Überragend. Und dann geht's hier gleich weiter bei Love and Hate. Love and Hate, das Format mit Hip-Hop fürs Herz und Herz für Hip-Hop. Mein Name ist Nico Becks, bin bei mir, Boogie Down Bass und Zwei Finger Dan als die Musketiere dieses Formates und einem wunderbaren Gast. Wir haben ihn eben schon angekündigt. Slowy ist da. Schön, dass du mit in der Runde bist. Und es wird ganz interessant jetzt, denn ich kann dir an der einen oder anderen Stelle mal erzählen, dass ich hier mit zwei Typen rumsitze, die ganz gerne mir immer erzählen, dass alles, was nicht nach 1994 produziert und nach DJ Premier oder Pete Rock klingt, erstmal per se in die Tonne gehört. Jetzt hast du in der Vergangenheit auch Sound gemacht, wofür du, glaube ich, bei beiden ins Testament mit reingeschrieben worden wärst. Jetzt neuerdings machst du aber auch manchmal Mucke, die, wo ich jetzt ein bisschen gespannt bin, ob sie dich hier, ob sie dich gleich fronten dafür, wie du es wagen kannst, modernen Sound zu machen. Fass doch mal bitte selber ganz kurz zusammen, wie gerade bei dir die Lage ist und was du musikalisch gerade so machst und vorgehabt hast und haben wirst in der nächsten Zeit.
Also die Lage ist, ja, Status quo ist, ich fange am besten mal von vorne an. Also wir haben ja echt, also ich habe 2012, vor ziemlich genau 10 Jahren, mein erstes Album veröffentlicht, an dem ich auch 7 Jahre gearbeitet habe. Bin vorher auch schon aus dem Bereich gekommen, der wirklich noch so gut es zu der Zeit ging, wirklich aus diesem Jam-Bereich kam. Ich bin schon alleine zu Jams gefahren, als ich noch keine Freunde hatte, die mit mir das geteilt haben. Hab dann angefangen, Freestyle-Battles zu machen, bin wirklich, also in Hamburg, immer bei Mirko gewesen, auch bei Bass und Dan auf Partys, bin bei den Freestyle-Sessions gewesen, hab dann nach 7 Jahren Arbeit 2012 mein erstes Album Flow Effect rausgebracht und hab dann sehr lange mich wirklich intensiv mit diesem Sound beschäftigt, auch aus einer Zeit, wo ich quasi noch gar nicht geboren war es übertrieben, aber wo ich das noch nicht aktiv konsumiert habe oder wissentlich. Und Status quo war dann, es ist leidig mittlerweile drüber zu reden, aber es kam Corona, vorher war ich noch mit Vince, also mit 12 Vince, meinem Hauptproduzenten und DJ, auf einer Tour. Wir haben die Tour wirklich komplett durchgeschafft und 2 Wochen später war Corona und Lockdown im März vor 2 Jahren. Und dann war auf einmal Zeit. So, und bei mir war es so, ich habe mich schon, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt vor diesen alten Herren, die du angesprochen hast, rechtfertigen soll. Ich war ja auch immer sehr, sehr, ich möchte mal sagen, hängen geblieben in diesem Bereich, hatte sehr wenig Akzeptanz für neue Musik, habe mich aber auch sehr wenig damit beschäftigt und war da immer sehr in meiner Bubble drin, auf den gleichen Partys. Und ich glaube, gerade dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, war es irgendwann so ein Punkt. Wir haben wahnsinnig viel live gespielt, teilweise über 50 Konzerte im Jahr. Und du hast dann halt auch immer dieses Ganze drumrum. Also du spielst nicht nur, bist nicht nur eine Stunde auf der Bühne. Du kommst da auch teilweise nachmittags schon an. Da läuft Sound im Hintergrund. Ihr kennt das alle. Man ist die ganze Nacht da. Man sieht andere Leute. Und irgendwann war es so sehr meine Bubble, dass ich das immer im Alltag so hatte, dass ich mir dann auch mal wirklich mal bei Spotify mal was anderes reingezogen habe. Und ich glaube, ich bin auch immer, vielleicht seid ihr auch alle, nee, ihr nicht alle, aber vielleicht du, Nico, ein bisschen mit dran schuld. Ich bin auch wirklich sehr großer Hip-Hop-Fan und habe mir entsprechend auch immer diese Formate reingezogen, in denen aber dann auch immer mehr modernerer Kram lief. Und vielleicht bin ich dadurch auch ein bisschen dran gewöhnt worden, dass irgendwie unterbewusst eine Veränderung auch bei mir stattgefunden hat, einfach durch mein Konsumverhalten. Auf jeden Fall fand ich irgendwie neue Soundentwürfe immer sehr spannend und habe tatsächlich mit Vince schon für die letzte Platte Déjà-vu, die ja eigentlich letztendlich wieder vom Sound sehr, sehr klassisch geworden ist, da waren schon ein paar andere Soundentwürfe drauf, die Vince letztendlich dann doch nicht zugelassen hat, weil er meinte, dafür ist er sich in seinem Sound zu sicher und ist sich soundtechnisch was so, er hat ein paar trappige Sachen gemacht, die aber auch auf der MPC, auch mit Boom Bap Drums im Prinzip produziert waren und ja, da war er sich noch nicht ganz so sicher und wir hatten ein paar Sachen, die waren mit Samples, Boom-Bap-Drums, aber waren vom Vibe her eher so trappig und da hatten wir ein, zwei Tracks gemacht und die haben wir dann doch noch nicht auf die Platte gemacht, aber das Experimentieren fing schon vorher an und als jetzt diese Zeit des Lockdowns war, hatte ich wahnsinnig viel Zeit, mich mit Musik zu beschäftigen, hab mal angefangen, nicht mich nur aufs nächste Wochenende aufs Konzert vorzubereiten, hab mehr gehört, mehr konsumiert und hab gemerkt, da sind Sachen, die ich sehr spannend finde, im Trap-Bereich, im Drill-Bereich. Und dann habe ich einfach angefangen, auch mit hier Nico, dem Produzenten, den ich zu der Zeit wieder getroffen habe, der sich auch mit ähnlichen Sachen beschäftigt hat, einfach zu experimentieren, nur mal um zu sehen, können wir sowas? Macht das Spaß? Und es hat halt Spaß gemacht.
Da steige ich direkt ein.
Ja, ich wollte nämlich gleich fragen, Bass, was macht sowas mit dir?
Wo du sagst, dir oder ihr euch selber die Frage gestellt habt, könnt ihr das? Ich habe das Album gehört. Ja, ihr könnt das. Also alles vorweg. Ich finde das Album, es trifft vielleicht nicht immer irgendwo, ich bin natürlich auch so festgefahren, so meinen persönlichen Geschmack, aber selber aus Produzentensicht und ganz objektiv, so erstmal so als so von außen betrachtet, ist ein richtig, richtig gutes Album in meinen Augen.
Also, Dankeschön.
Richtig, richtig cooles Ding. Es schließt auch irgendwo, es hat auch irgendwie so ein, ist für mich so ein Hybrid-Ding. Also es hat ja einen extrem starken Lo-Fi-Charakter, also klassisch so ein bisschen Lo-Fi-Beats mit Einflüssen aus dem Drill-Trap. Gerade also bei den Drum-Sounds ist es so trappig-drillig. Aber vom Soundbild dahinter, so mit Samples oder Library-Sounds und wie mit denen man da arbeitet, finde ich es dann schon sehr, sehr Lo-Fi-lastig, wo es irgendwo, es schließt irgendwo so, ja, wo sich so zwei Welten irgendwo so treffen, mit deiner, mit überwiegend der verzerrten oder mit diesen, ja, mit dieser verzerrten Stimme, die so ein bisschen fast wie so ein roter Faden ist in dem ganzen Album, finde ich das schon sehr gut. Und deine Texte sind ja nach wie vor Slowie-Texte, so wie man Slowie kennt, wenn ich das jetzt nicht jeden Text so verfolgt, aber ja, ich höre immer noch den Slowie raus und das gefällt mir einfach so.
Dankeschön. Ja, das, ich denke, da gibt's inhaltlich wird es da auch nicht große Sprünge geben. Also ich werde jetzt nicht plötzlich anfangen, über irgendwelche Fashion-Labels oder so zu rappen. Und weil ich denke, also es war wie gesagt nie eine Intention dahinter, irgendwie zu sagen, ich muss mich jetzt anpassen. Es war bei mir eher so ein Interesse, so gerade diese, also für mich sind das noch überhaupt keine drilligen Beats. Ich habe das jetzt vorgehabt, das chronologisch zu veröffentlichen. Das sind Sachen, die ich heute schon gar nicht mehr so gut finde, aber die erste Experimente waren. Und dann haben wir gesagt, okay, das und das ist gut genug, dass wir das raushauen können. Aber also für mich ist das jetzt auch noch kein drilliger Ansatz. So, wir haben wirklich in der Richtung uns auch reingefuchst. Und das war dann auch bei uns einfach spannend, weil ich zu der Zeit auch mit Nico teilweise selbst Beats gemacht habe. Dann war dann so plötzlich, was ist das, wie diese 808 Slides fanden wir, haben wir nur gehört und konnten uns das gar nicht erklären. Was ist das? Das musste man sich erstmal, wie passiert, was passiert da technisch? Und fanden das einfach spannend und haben mehr so aus vielleicht einer Langeweile raus solche Beats gebaut und ich habe gemerkt, so komisch, ich kann da gar nicht normal drüber rappen, die Betonung ist ganz anders, die Leute ziehen Betonung auf die nächste Eins und es war für mich auch, glaube ich, so, ich habe über 15 Jahre Texte geschrieben und ich konnte irgendwann total ohne Beat schreiben. Also man konnte einen Beat anmachen, ich konnte freestylen, ich konnte ohne Beat schreiben, weil ich wusste genau, das ist mein Flow. Und ich habe auch immer Leute gehört und war damals schon, ich habe auch immer so ein bisschen dieses Double-Time-Rappen schon auf Boom-Bap-Beats so ein bisschen gehatet, aber irgendwann war ich auch an einem Punkt so, darf man das haten, wenn man das selber gar nicht kann? Und ich habe gemerkt, ich habe mich da sehr, sehr in meiner Couch zurückgelehnt und in meiner Komfortzone bewegt und fand es dann irgendwann, als ich Zeit hatte für mich, das war gar nicht das Ziel, diese Sachen rauszubringen, einfach mal spannend, kann ich auch mal mich aus der Komfortzone rausbewegen und mal was anderes probieren so und hab das dann waren das einfach nur Experimente und dann haben wir teilweise gemerkt, oh, es macht Spaß, wir finden es gut. Aber das heißt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, boah, ich habe genug von dem und dem Kram. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt mit Vince irgendwie wieder eine Platte mache, dass die wieder straight so der alte Sound wird, weil also das ist nicht weg. Ich habe da die gleiche Liebe für. Ich habe inzwischen nur ein bisschen mehr Offenheit anderen Soundwelten gegenüber, möchte ich sagen.
Ich glaube, in meiner Erfahrung im Hip-Hop-Game glaube ich, dass jeder Künstler irgendwann mal an diesen Punkt kommt, wenn ein neues Album bevorsteht oder eine neue EP, dass man sich auch dann irgendwann mal fragt, wenn man jetzt das 7., 8., 9., 10. Album rausbringen will, ob man mal beim Sound nicht mal etwas Freshes, in Anführungsstrichen Freshes, ausprobieren möchte oder ob man nicht einfach mal komplett anders an die Sache herangehen will. Jetzt nicht immer das gleiche Schema, F hat, Beats bauen, die besten aussuchen. Album fertig und beim nächsten Mal ist das dann wieder das Gleiche. Und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, zum Schluss, dass man dann immer doch wieder auf diesen, in Anführungsstrichen, Retro-Vibe zurückkommt, ich glaube, das habe ich irgendwie bei gefühlt jedem Künstler erlebt, der sich immer in den 90ern vom Boom-Bap, vom Soul und Funk so ein bisschen wegbewegt hat und irgendwann 15 Jahre später dann doch wieder irgendein Track mit Pete Rock, DJ Premier, das was Nico auch gerade, einer unserer beiden Lieblingsproducer, dann doch wieder mit einem Track von den beiden in den Credits wieder zurückkommt, wo man sich dann denkt, ja, okay, jetzt haben die doch wieder Bock auf den alten Kram. Und ich glaube, diese Spirale oder dieser Kreislauf im Hip-Hop, also speziell die Leute, die wir gefeiert haben in den 90ern und 2000ern und auch in den End-80ern, ich glaube, diese Spirale ist bei vielen ähnlich. Dass du dich von deinem, sag ich mal, Grundwerten so ein bisschen entfernst. Gar nicht, weil du das negativ meinst, sondern weil du einfach mal Bock hast, was Neues auszuprobieren, was ja dann auch cool ist. Wenn du sagst, du hast da Bock drauf und machst das nicht wegen der Kohle oder weil es gerade ein Trend ist, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Und da muss ich aber dann irgendwie auch sagen, okay, aber irgendwann wird er an diesen Punkt kommen, ey, eigentlich habe ich wieder Bock, den alten Kram zu machen. Und das wird auch irgendwann bei dir 100% so sein, Slowy.
Du hörst die Hoffnung da drin, ne? Das, was du
ich hab, also wie gesagt, diese Musik wird auch nie aufhören an alle Leute, die da irgendwie enttäuscht sind und denken, jetzt geht ihnen da irgendwas verloren. Ich glaube, es ist einfach so, in diesen 2 Jahren Lockdown habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Alben hier nebenbei geschrieben und habe auch 2 fertige Alben von Texten her, ohne dass die recorded sind, auf Boom-Bap-Beats liegen so und also ich kann ich kann in der gleichen, ja, es ist wie gesagt noch nicht recorded und es ist okay. Alles ein bisschen umständlich, diese Sessions zu machen mit Produzenten und bei denen aufzunehmen, aber es ist so, im Prinzip können die Leute in der gleichen Frequenz weiter auch diese Boom-Bap-Alben erwarten und kriegen zusätzlich noch was anderes, wenn sie Bock drauf haben.
Ist ja auch spannend. Also ich vergleiche das, wenn man dann immer wieder von der Musik weggeht, dann sage ich einfach mal, wenn egal, Aktivist XY irgendwie 15, 20 Jahre Trainwriting macht und sagt so, ich würde gerne mal irgendwie in einer Galerie stattfinden, macht ein paar Canvases irgendwie oder wird auf einmal ein Auftragsmaler und macht für Lidl und Co. irgendwie irgendwelche Fassadenmalerei, sagt so, oh, ist cool, geiler Ausflug, kann man ein bisschen Geld verdienen oder auch nicht oder einfach nur zum Spaß mal das zu machen, anders mit anderen Leuten connecten, aber trotzdem merkt man immer wieder, ey, ich mache auch wieder Trainwriting und es gefällt mir immer noch und es funktioniert auch noch ganz gut. Also da ist es ja genau das Gleiche. Also so, da muss man jetzt, glaube ich, es geht auch eher in die Breite, dass man sein Repertoire so ein bisschen in die Breite, nicht, dass man sagt, ich will ins nächste Level, so sehe ich das ja nicht. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, ich will den nächsten Schritt in meinem Leben machen das, und da hat dann Boom-Bap oder so vielleicht nichts mehr verloren. Aber ich sehe das eher so, dass man so in die Breite, man macht einfach eine neue Schublade auf und hat man eine Schublade mehr, in der man sich irgendwie bedient, so wie man gerade Lust und Laune hat.
Es gibt halt einen ganz entscheidenden Faktor, den ihr auch schon immer so ein bisschen angesprochen habt und da bin ich dann, glaube ich, auch der auf der Hörer-Fanseite von dir, Slowy, derjenige, der das am besten hier, glaube ich, mit verkörpert. Ich bin ja schon immer, was Rap angeht, überall mit meinen Ohren immer so ein bisschen dran und versuche das alles immer so ein bisschen zu verstehen und finde auch überall immer Momente, die mir gefallen. Und es gibt eine Sache, die mich immer ganz besonders triggert, wenn ich das Gefühl habe, dass derjenige, der das macht, seine Persönlichkeit auf den Song packt und nicht einen Song macht, der einem Trend oder von mir aus irgendeinem Stil entsprechen soll, sondern wenn immer die Person quasi auf dem Song drauf liegt und dann ist der Sound, wie die Art und Weise, fast egal. Und das ist mir voll aufgefallen, als ich die Sachen von dir gehört habe, weil ich war in der ersten Sekunde, war ich so ein bisschen, okay, krass, ein bisschen viel Drill für Slow Reef, war ein bisschen verwundert und dachte dann, ja, aber krass, das passt aber. Und es passt mehr, als ich es bei manchen Leuten höre, wo ich merke, okay, die kriegen mit, in UK geht was ab, deswegen mache ich das hier auch, weil damit werde ich vielleicht erfolgreich. Habe ich dir genau abgenommen, so wie du es hier auch authentisch beschrieben hast, dass es einfach darum geht, dass du Mucke machen möchtest. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man, selbst wenn du nicht den klassischen Sound machst, jeder, der dir der zuhört, dir nicht, also den du dadurch nicht verlierst, weil am Ende Künstler über Song steht, in meinen Augen.
Ja, das ist auch ein schwieriges Thema, gerade so bei der Drill-Geschichte. Ich habe mich damit auch mit dem, was dahinter steht, ziemlich beschäftigt und habe auch gemerkt, also ich würde das deswegen nie als Drill-Musik bezeichnen, weil das, was darum abgeht und viele verbinden es ja auch inhaltlich mit dem, was da in UK abgeht, einfach mit ganz anderen Sachen. Und für mich wäre es jetzt nie in Frage gekommen, so Drill auf Deutsch zu machen und so Inhalte wie Leute abstechen irgendwie zu übernehmen, weil es halt nicht mein Alltag ist. Aber ich habe irgendwie in dem Moment, wo ich mal angefangen habe, mich von diesen ganzen Dogmatismen, die ich selbst mit geschaffen habe und reproduziert habe, auch in dieser Musik, wir waren da so verkopft und waren so sehr in diesem, das muss so sein und es muss von Vinyl gesampelt und es muss so. Und irgendwann habe ich gedacht, in dem Moment, wo ich mich davon frei gemacht habe und gemerkt habe, ich darf jetzt was Neues probieren, hatte ich gar keine Lust mehr, mir selbst Regeln aufzuerlegen und mir selbst zu sagen, ich darf diesen Sound nicht bedienen und habe mir, also wenn Leute das angreifen, weil sie es selbst anders sehen, kann ich, ist völlig okay für mich, aber ich habe einfach dann gesagt, ich rap über mein Leben und es werden da also so Drill-Alben kommen. Das ist, es wird auch weiter genau diese Slowy-Inhalte geben, so dass es dann, manche Tracks sind einfach so Graffiti-Drill. Banger. Das ist sowas, das gibt es vielleicht, also das macht uns keiner, aber ich erzähle dann halt aus meiner Szene, aus meinem Alltag und ich glaube, es werden trotzdem Leute da sein, die das feiern werden, oder hoffe ich zumindest. Aber wenn nicht, ist auch egal, weil es war das, was uns selbst sehr gut gefallen hat, als wir es gemacht haben. So.
Ja, und das ist ehrlicherweise die Basis dafür, dass es Leuten gefällt, wenn man erstmal selber voll überzeugt ist von dem, was man da macht.
Ja, denke ich auch.
Ja, und wie gesagt, also mir ist so ein Fan, ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, dass, als ich das vorgeschlagen habe, ob die Hip-Hop-Puristen-Fraktion hier in diesem Format vielleicht Angst davor hat, dass du jetzt neuen Sound machst, aber es ist umso schöner, Bass, dir dabei zuzuhören, wie du hier quasi selber die Brücken baust, über die wir auch schon so oft gesprochen haben. Insofern es ist es umso schöner, dass du hier bist heute und diese Runde hier komplettierst.
Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn, ja, 2012, da 10-jähriges, kann man so sagen, oder ja, 10-jähriges Slow Releases quasi mit diesem Jahr, ja. Muss man ja auch erstmal schaffen. Das waren ja auch eine Menge Flow Effect, Dialog, wenn ich das jetzt mal ablese, Ultima Radio, Gedankenstrich, Undercover Blues, Déjà-vu, zuletzt als Vinyl Release und jetzt Durch die Nacht mit Nico, das Album, das wahrscheinlich nur digital oder Vinyl,
nee,
das
ist immer schön. Die ist im Mastering und es wird eine Vinyl-Version über Hip-Hop-Vinyl erscheinen. Es war tatsächlich sowas, dass ich selbst mir nicht so richtig zugetraut habe, das im Vorhinein auf Vinyl zu machen, weil ich dachte, vielleicht ist das jetzt ein Sound, wo Leute, die Vinyls von uns kaufen, sagen, ah, das machen wir nicht mehr mit. Und dann war es zu der Zeit ja auch so, habt ihr ja sicher mitbekommen, mit Corona, Suezkanal, die Presswerke haben alle ewig gebraucht. Ich habe Freunde gekannt, die haben 8 Monate auf eine Vinylpressung gewartet und dann war ich so, nee, ich will jetzt raushauen. Ich nutze jetzt auch mal diese Freiheiten, dass man hat, man kann etwas hochladen und es ist die nächste Woche bei Spotify und so. Und genau, das. Aber jetzt wird es eine Vinyl-Version geben über Hip-Hop-Vinyl.
Sehr gut.
Genauso soll es sein. Jetzt ist ein bisschen die Frage, Dan, welchen Song spielst du jetzt von Slowy?
Ja, als Gast hat Slowy natürlich heute die Ehre gehabt, sich einen Song auszusuchen. Im Vorfeld hatten wir schon kurz drüber gesprochen, dass er sich einen Song wünschen darf. Nico, ich glaube, da guckst du ein bisschen neidisch. Aber vielleicht kriegen wir noch bei einem Thema auch noch einen Wunsch von dir über. Mal gucken, ob das klappt.
Ja. Keine Ahnung. Könnt ihr mir noch Bröckchen vorwerfen heute?
Ja, na? Genau. Ja, das war auf jeden Fall nicht so ganz einfach für Slowy, klar, sich auf einen Song zu beschränken. Er hat mir 3 zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Ich habe mir einen ausgesucht, da können wir, glaube ich, alle mitleben. Evidence ist der Künstler, kennt ihr alle von Dale the People. Hat letztes Jahr ein Album rausgebracht, Unlearning Volume 1. Und da hören wir jetzt einen Song aus diesem Album, Lost in Time.
Sehr schön. Love and Hate mit Slowy. Gleich geht's weiter.
Was ich lieb. Was ich hab.
Backspin Love and Hate für euch hier immer noch unterwegs mit Nico, Dan und Bass und unserem heutigen Gast Slowey, der eben schon viel aus seinem Leben erzählt hat. Das nächste Thema ist insofern jetzt ein bisschen absurd für mich als Überleitungsliebhaber, da was zu bauen. Aber sagen wir mal so, Slowey wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit oder innerhalb seiner Karriere schwieriger haben, bei der Super Bowl Halftime Show einen Auftritt zu haben. Ich haue mir trotzdem gerade die Nächte um die Ohren, weil ich genau sehen möchte, wer dort stattfindet. Sportlich und musikalisch hat es theoretisch auch dieser Super Bowl in diese Sendung geschafft, denn Bass möchte über den Halftime-Artist reden. Irgendwie.
Wir reden über den Halftime-Artist. Ja, wir haben das Rolling Stone Magazin online hat ja im Zuge der Bekanntgabe, dass Dr. Dre unter anderem und mit ein paar anderen Leuten die Halftime-Show beim Super Bowl bestreitet, haben sie einfach mal eine The 40 Greatest Dr. Dre Productions rausgeschmissen. Da sage ich vorweg, ich habe da, ihr seht vielleicht das Skript vor euch, da sind jetzt die 40 Songs einfach so drunter weg. Zu jedem Song, den es da gibt, ist eine kleine, sind so Side-Facts. Zu jedem Song gibt es eine kleine Story, also die Leute, die uns zuhören und das interessiert, bei Rolling Stone kommen, einfach mal checken, weil da sind schöne kleine Anekdoten oder kleine Geschichten, wie gesagt, zu jedem Song dabei, was Cooles zu lesen. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach nur so mal reinbringen, weil eben Dr. Dre eben auch ja, uns begleitet. Es ist ja so Hybridwesen, so, ne, wenn man so als Underground-Artist, oder die sind ja schon ziemlich schnell mit NWA durchgeschlagen. Aber wenn man diese Top-40-Liste da sieht, da tauchen schon so ein paar Namen auf, da sagst du, oh wow, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass er das produziert hat. Aber schon krass, müssen jetzt nicht über sein Einkommen und sein Geld reden und das, was er seiner Ex-Frau jetzt zahlen muss. Aber er hat schon jede Menge Kohle gescheffelt mit den Produktionen, die er gemacht hat. Zeugt natürlich auch davon, dass er eben viel im Studio verbracht hat, viel Zeit.
Ich finde, bei solchen Künstlern ist immer total interessant, dass sich auch man in Untergrund-Bubbles sich sehr darauf einigen kann, bestimmte Superstars zu akzeptieren, weil sie halt dahin gehören. Obwohl der wahrscheinlich so viel Geld in seinem Mucke verdient hat, wie deutsche Vater, Mutter, Cousin, Cousine, Onkel und Tante zusammen. Mal 10. Wenn du diese Liste siehst. Jetzt ist mal der Faktor von Listen auch etwas, wo wir nochmal drüber sprechen können. Aber Slowey, schlägt dein Herz höher, wenn du Still Dre oder keine Ahnung, irgendwas Next Episode im Club hörst?
Boah, also dafür habe ich es jetzt mittlerweile, wenn ich das hören würde, wäre ich eventuell ein bisschen vielleicht sogar gelangweilt vom DJ, weil ich es einfach schon sehr, sehr oft gehört habe. Wobei ich glaube, so Still D.I.E. ist so ein Track, wenn man irgendwie ein bisschen einen Tee hat und der läuft wieder, das ist echt schwer, sich von dem Beat überhaupt emotional loszumachen. Also ich habe, meine persönliche Geschichte ist auch dazu, dass es die Dr. Dre 2001 Vinyl war tatsächlich meine erste Hip-Hop-Vinyl, die ich mir je gekauft habe. Da war ich 16 oder 15, 16 so und hatte meinen ersten Plattenspieler von meinem Vater aus dem Zimmer entführt und hatte vorher so ein bisschen eigentlich, bin in Hip-Hop mit Deutschrap eher eingestiegen, mit Beginner und sowas in Hamburg und bin dann zu dem Ami-Rap erst gekommen. Bei mir hat es ein bisschen umgekehrt stattgefunden in der Generation und tatsächlich war Still D.I.E. so ein Ding, das habe ich gehört und war erstmal ähnlich wie bei solchen Primo-Bangern oder so, die man einmal gehört hat und dachte, was ist das so? Das war für mich erstmal faszinierend. Und dann bin ich wirklich in Plattenladen damals am Jungfernstieg, wie hieß der noch, World of Music oder so.
Ja, genau.
Und habe mir diese Platte gekauft und habe die zu Hause rauf und runter gehört.
Hast du denn hast du da angeknüpft und guckt, oh, was ist das für ein dopes Zeug, irgendwie gleich wieder zu wurmen und geschaut, was vielleicht von Dre da noch alles gab oder vielleicht ein Umfeld gecheckt, was da so alles gibt auf Englisch, ist da ja auch oft so. Also jetzt aus heutiger Sicht, da googelt man so ein bisschen schnell, 2001 Internet war jetzt noch nicht so ganz large, aber auch schon weit am Machen, aber man hat halt noch nicht die Informationen so gehabt, so, ne? Außer vielleicht auch über Bekanntenkreise.
Ganz wichtiger Punkt an der Stelle, da zitiere ich immer gerne The Game. I woke up out the coma 2001, about the same time Dre dropped 2001. Stimmt gar nicht, weil er das 1999 gedroppt hat. das, was ich immer im persönlichen sehr, sehr lustigen Fakt fand. Aber Fakt einfach, was du schon sagst, dass es noch eine andere Zeit war, des Suchens der Mucke.
Das stimmt, war, das war gar nicht 2001, ne? Nee. Ich meine auch, dass ich da noch jünger war.
Ja, es war 1999. Das ist der ja, lustige Fun-Fact, dass The Game auf seinem eigenen Album, wo er The Game, wo er Dr. Dre hat seinen super Daddy huldigt, quasi nicht mal genau weiß, wann der sein Album rausgebracht hat.
Ja.
Kleiner Fun-Fact am Rande. Aber Dan, okay. Wenn du die Liste siehst, ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt gebucht. Ich buche dich jetzt für meine Hochzeit und sag, dann kannst du auch meine Hochzeit spielen. Und ich möchte gerne dass das so clubmäßig ein bisschen so eine Jiggy Party wird. So. Wie viele von den Top 40 Songs sind in deiner Liste? Von den 50 Songs, die du spielst? Bestimmt so 15 bis 20 auf jeden Fall, ne?
Also von den 40 Songs, die hier drin sind, habe ich bestimmt 100. Alle auf meinem Rechner am Start. Ja, natürlich, genau. Dr. Dre, wenn du nicht weißt, was du spielen sollst zur Primetime, dann holst du nochmal einen Dre-Banger raus. Und ich weiß auch das, was Slowy meint. Ich meine, wenn du jetzt schon 30 Jahre auf Party gehst oder 40 Jahre meinetwegen und dann hörst du auch immer gefühlt 40 Jahre auch immer die gleichen Songs zur Primetime, aber man muss sagen, die funktionieren leider auch. Ne? Also es ist halt so als definitiv, DJ schon ein bisschen langweilig. Aber die funktionieren leider und wenn ich irgendwo im Club auflege, okay, jetzt seit Corona nicht mehr ganz so regelmäßig, dann haue ich auch manchmal so ein Still DRE raus und merke dann, dass die Leute da trotzdem abgehen und ich frage mich so, Alter, ist euch das jetzt nicht irgendwie, also habt ihr das nicht auch mal satt, wollt ihr nicht auch mal andere Songs spielen? Und dann bin ich aber seit vielen, vielen Jahren auf dem Trichter, dass ich Mashups spiele, dass ich Remixe spiele, damit die Leute so ein Gefühl haben, den Song kenne ich, den Song feiere ich, aber diese Version kenne ich dann nicht. Und da würde ich gerne auch gleich, Nico, wenn wir gleich einen Song spielen, noch einen kleinen Bonus euch präsentieren. Nämlich einen Klassiker, den ihr wahrscheinlich, wenn ihr den im Club hört, sofort aufs Klo gehen müsst oder irgendwie mal eben kurz raus müsst. Aber da habe ich nämlich einen richtig geilen Mashup, den spiele ich auch immer sehr gerne im Club. Und die Leute gucken mich dann irgendwie ganz fassungslos an und sagen, was macht der Typ dann gerade? Bis dann aber der Rap-Part einsetzt. Aber ich würde sagen, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu.
Ja. Bei mir wäre das eher so, wenn ich auflege und dann, wir kennen das beide, wenn da irgendwelche Leute nerven am DJ-Set oder ein Mädel kommt, schon völlig besoffen. Kannst du das und das spielen? Kannst du das von Dr. Dre spielen? Kannst du das von Dr. Dre spielen? Da, wenn ich die Liste sehe, dann würde ich sagen, ja, klar, Lady. Dann würde ich sie DOC auflegen. It's funky enough, weil das hat mich total so, oh wow. Dr. Dre hat auch auf dem 89er Album von The DOC West Coast natürlich auch einen Track, ich weiß gar nicht, ob er sogar mehrere Tracks beigesteuert hat. Auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsalben der West Coast, The DOC.
Ja. Die Liste ist auf jeden Fall ziemlich sportlich, was das Ganze angeht, auch was die Erfolgshit angeht. Ich finde aber, einen Fakt dürfen wir bei der ganzen Sache nicht vergessen, wenn man so eine Liste betrachtet. Weil ihr ja so auch immer alle schon sprecht, man hat das irgendwann durchgehört oder sowas. Hört ihr Beatles?
Bisher noch nicht, ich noch nicht.
Aber ab und zu mal im Radio oder so?
Ja, ich würde nicht abschalten. Es gibt ja ganz viele Musik, wo man Musik, die läuft, wo man sagt, ich schalte da nicht weg. Also jetzt ganz bewusst irgendwie in den Crates oder Spotify sagen, suche Beatles, bla und was und Alben hören, würde ich jetzt sagen, nein. Aber wenn jetzt irgendwo was läuft und freut man sich, dass man das vielleicht aus der Jugendzeit kennt oder von irgendwelchen, ja, keine Ahnung, über die Jahrzehnte hinaus checkt so.
Und diese Liste hier, die also 50% dieser Liste besteht aus Oldies. Die ist einfach mittlerweile, wenn wir in Deutschland Hip-Hop-Uldi-Radio hätten, auf 93,4.
Würden diese Songs genau, dann laufen? Da an Backspin FM, wir brauchen eine Rap-Oldi-Show sozusagen.
Ja, definitiv. Ja,
das Lustige ist, ich habe ja auch die Songs alle schon in Ordnern vorbereitet, auch diesen ganzen Bad-Taste-Kram. Also es ist eigentlich nur ein Mausklick entfernt.
Ja, sehr gut. Wenn man das jetzt mal aber andersrum, also nicht nur auf Oldi, wenn man dieses Oldi-Ding sieht, es wäre auch so, Slowy. Ich meine, wenn man jetzt die Produktion mit 12 Winds sieht, dann denkt man so an East Coast. Aber wenn ich die Songs hier sehe und auch da ganz viele Songs feiern, auch aus den 80s, aus der Golden Era, West Coast, dann ist man so, scheiße, wir haben früher, wo wir so ein bisschen so sozialisiert wurden, schon extrem eine Menge West Coast gehört. Ne? Jetzt reden wir immer alle von, East Coast und die dicken Bretter immer so. Nein, wir haben wirklich West Coast bis zum Abwinken gehört und das ist auch wirklich gutes Zeug.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich bin gerade wieder auf Funk Dubious gestoßen und höre Funk Dubious Alben rauf und runter. Es gibt gerade in kalten Wintertagen, schöner Lifehack für euch da draußen, es gibt so, ich habe das Gefühl, die haben Sonne in Musik packen können. Und du hörst das und dieser Sound fühlt sich an wie, keine Ahnung, Venice sitzen und Sonne scheint dir auf den Bauch. Was ich übrigens auch wieder ausprobieren werde im Februar, denn die Brücke, die ich anfangs geschlagen habe, ist nun mal die, die auch zum Super Bowl dann so weit sein wird. Und so, du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, das sind Nummern und auch Still DRE, das sind Sachen, da, egal, mit ein bisschen im Turm oder so, da, auf die steigst du auf jeden Fall ein. Ich kann euch jetzt hiermit offiziell bestätigen, wenn ich dieses Super Bowl Halftime Show sehe und es wird an irgendeiner Stelle natürlich epochal eingesetzt und es kommt dieses Ding, 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 dann werde ich auf jeden Fall Goosebumps sein Vater haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Deswegen würde ich, also Dan, wenn du den Song jetzt nicht spielst, ne, dann denke ich allen Ernstes darüber nach, ob das hier überhaupt noch Sinn für mich macht. Ich sag's, wie es ist.
Keine Sorge, das Instrumental von Still DRE läuft auch schon für dich im Hintergrund. Gut. Und es ist wieder soweit, du darfst dir deinen Song wünschen und dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein kleinen Bonus für euch kommt gleich danach. Also ich mache so einen kleinen Quick-Mix, hört mal rein, vielleicht gefällt es euch auch. Danach noch ein weiterer Dre-Klassiker im neuen Soundgewand.
Deswegen haben wir hier jemanden mit dem D und J vor seinem Namen. Ich freue mich drüber. Und gleich Zielgerade Love and Hate, denn wenn wir schnell sind, schaffen wir noch ein Thema. Leute, das ist der Grund, warum ich Dan und seine Skills so liebe. Und wenn ihr jetzt so einen Podcast gehört habt, das ist jetzt der Hinweis an euch, bitte nochmal auf irgendeiner Plattform, wie zum Beispiel radio.backspin.de, die Radio-Wiederholung von diesem Format hier anzuhören, damit ihr mitgekriegt habt, was er da gerade gemacht hat, denn es ist das Gold, das mir so viel Spaß macht bei dieser Arbeit. Wir sind hier immer noch bei Love and Hate auf der Zielgerade, Slowy ist bei uns, Dan und Bass sind bei uns und du hast jetzt noch genau 2 Minuten Zeit, mein lieber Bass, um einen Filmtipp zu geben für Leute, die da draußen dem Internet mächtig sind, um ein bisschen was von dem anzugucken, was wir alle hier cool fanden.
Wie ein Filmtipp, ein Schautipp, ein Formattipp bei YouTube. Wir sind bei der Dansen Freestyle Show, über die ich gestolpert bin.
Aber
YouTube.
Die war doch wie ein Film quasi, deswegen.
Ja, war wie ein Film, ja, es war schon cool. Auf jeden Fall, die Dansen Freestyle Show, Folge Nummer 4 mit Retro-Gott und MC René zu Gast, waren schon 3 Folgen vorher, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber die Folge hat mich auch total weggeblastet, fand ich total funny, total witzig, sie performen da geil mit einer Liveband, die Dansen, Freestyle-Band sozusagen, und dann wird zugefreestylt, paar Anekdoten erzählt, paar Geschichten erzählt, einfach cool, wird nicht langweilig, das Format, zumindest die Show, die ich so angesehen habe, noch nicht ganz durchgeguckt habe, werde ich aber noch wiederholen oder fortsetzen. Richtig, richtig gut. Da können wir noch mal kurz drauf ansprechen, Slowy. Bei Retrogott, der bringt ja immer sein eigenes Mikrofon mit. In der Sendung hat er auch gesagt, ja, das mache ich. Er sagt, wo ist denn das Funkmikrofon? Fragen sie so. Ja, ich habe mein eigenes Mikrofon, und er ist auch ein bisschen aus Hygienegründen, hat auch so direkt gesagt, ich kenne das selber auch, habe mit ihm mal so drüber geschnackt. Er hat auch auf Veranstaltungen halt immer sein SM58 dabei und sagt, ja, hier, ich benutze immer mein eigenes Mikrofon da. Wie stehst du da so? Hast du auch ein Lieblingsmikrofon oder sagst du auch hier, da, das muss irgendwie so sein? Ist das kein Tick? Ist ja völlig zu Recht und gerechtfertigt mit einer.
Das zeichnet Profis aus einfach. Das ist Profiniveau.
Also ich bin dafür viel zu viel in so Läden aufgetreten, wo du gar keine Wahl hast. Und wenn du da nicht dein eigenes Mikrofon dabei hast, nimmst du das, was du hast, was du kriegst. Ich bin dann sehr unkomplizierter Künstler. Aber ich habe das auch schon gehabt, dass wir zusammen mit ihm gespielt haben und dann Soundcheck war und dann, warte mal kurz, ich muss noch mein Mikro und so abstöpseln. Aber SM58 ist halt ein Klassiker. Ich mag das auch gerne. Ich bin das Einzige, wo ich wirklich drauf Acht gebe. Meist liegen da so 3 und 2 davon sind so verbeult und haben eine richtig dicke Kerbe drin. Und ich versuche mal, das zu nehmen, wo die Kapsel noch rund ist, weil ich das doch so dicht an Mund halte, dass ich dann merke, der Abstand von den Lippen, wenn du es nicht mehr berührst bei so einer Beule oder so, kann dann doch irgendwie so, das ist so ein Tick, den ich habe, zu so Soundunterschieden führen.
Aber die Show selber ist, finde ich, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp und ein sehr guter Hingucker. Die hast du auch schon gesehen, ne, oder so?
Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Hat mir auch gefallen.
Es gibt bereits ein paar Folgen zwischen der bei den beiden. Also ehrlicherweise ist die Harmonie Weltklasse und das ist dann ja auch schon ein Gipfeltreffen, wenn es ein bisschen auch um das Genre geht. Aber mit Antifuchs und Fidel Castro waren da noch jemand, Liquid und Maniac waren da. Also bisher gute Sachen. Können wir empfehlen, sollte sich hier da draußen angucken, nehmt ein bisschen was mit, dann habt ihr wieder ein bisschen was für euer Hip-Hop-Kulturherz getan, was ihr auch tut, wenn ihr Love and Hate hört. Denn dieses Format ist genau dafür da, dass, danke an Base an dieser Stelle, wir dafür sorgen, dass ihr ein bisschen was von dem mitkriegt, was ihr vielleicht woanders nicht mitkriegt. Und wir haben noch eine Minute Zeit, es ist die Frage, wollt ihr noch einen Song dazwischen quatschen, Dan, wo du noch versuchst, schnell in einer Minute was zurechtzumixen, oder wollen wir die letzten Worte unserem Gast geben, damit er uns erzählen kann, in welche Richtung es vielleicht demnächst noch gehen wird. Und du hast schon angekündigt, es gibt eventuell noch mal weitere Mucke. Ich gehe davon aus, wenn du das andere aufnehmen kannst, gibt es 4 Alben dieses Jahr von dir.
Oh, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr alle noch rauskommen werden, aber 2 Master habe ich schon fertig rumliegen, also es wird noch was kommen.
Ja.
Mal gucken, in welcher Reihenfolge wir das veröffentlichen. Also es wird auf jeden Fall noch ein Album, es sind jetzt immer so 10 Track-Formate auf richtig drillige Beats kommen.
Es geht noch weiter, stark.
Das geht weiter, ja. Ich habe 2 Master A10 Tracks auf wirklich Drill Beats gemacht und dann mal gucken, wie das erste ankommt und ob dazwischen noch mal was kommt, dass nicht zu viele Leute hinten die Klippe runterspringen. Aber nee, mal gucken. Also ich bin gerade wahnsinnig improvisativ, also mache viele Skizzen. Es ist nur dieses Fertigmachen, die Artworks, Videos, das ist alles.
Das wird auf jeden Fall spannend. Ich habe sehr viel Bock drauf. Du wirst mit mir auch weiterhin jemanden haben, der an jeder Stelle erzählt, dass ihr euch Slowie-Mucke anhören sollt. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke Dan und Bass für eure Arbeit wieder in diesem Format. Und bis zur nächsten Folge von Love and Hate. Macht's gut. Ciao.
Peace.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank euch. Was ich hab.